Moin und willkommen bei So, noch 5 Jahre bis Tschüss, dem Podcast von Matthias und Max, zwei verwegenen Hamburger Jungs auf Kurs Richtung finanzieller Freiheit.
So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, ihr wunderschönen Menschen, und herzlich willkommen bei der allerneuesten Folge von So, noch 5 Jahre bis Tschüss. Mit dem gigantomanischen Matthias.
Und dem fabelhaften Max.
Du solltest was mit M sagen.
Ja, hab ich doch, Max.
Aber die Farbe, ja. Ist doch egal. Wir sind in der 18. Folge. Und das bedeutet, es sind gar nicht mehr 5 Jahre bis Tschüss, sondern nur noch 243 Wochen. Das entspricht exakt 1706 Tagen.
Ja, oder 5327 Anrufen, den jeder von uns noch bekommt. Denn statistisch bekommt jeder Mensch, also mal so über alle gesprochen, 21,92 Anrufe in der Woche.
Ich glaube, das ist immer mein Lieblingsteil der Folge.
Ja, das hast du schon öfter gesagt.
Ja, können wir eigentlich auch abschalten, ja, jetzt.
Also 5327 Anrufe noch und dann sagen wir Tschüss.
Crazy. Crazy. Ja, und dann sagen wir Tschüss, da freue ich mich. Da freue ich mich jeden Tag drauf.
Ja, ich mich auch.
Wir beginnen, wie wir es seit kürzestem immer machen, mit dem aktuellen Kontostand.
Ka-ching.
Und zwar, letzte Woche betrug mein Kontostand, begonnen von den 1000 Euro zu Beginn, war 3600. Und er ist diese Woche sehr, sehr nice gestiegen. Und zwar stehe ich bei 4409,15 €. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind. 20? 25? 30? Kopfrechnen müsste man können. Ist ganz nice. Und wie ist bei dir?
Besser. Deutlich besser. Oh. Ich stand letzte Woche auf Buchgewinn, muss ich immer noch sagen, und da stehe ich immer noch. Buchgewinn letzte Woche 6.136 oder so. Also 6.100, sage ich mal. Bin aber diese Woche auf sagenhaften 11.027 Euro, stand vor 5 Minuten.
Du Schweinchen, hast den BioNTech-Call nicht verkauft, ne?
Sie. Und ja, okay. Ich werde ihn noch weiter behalten.
Okay.
Stand jetzt.
Du hast, wie viel Prozent? 190? 95?
Prozent? Von letzte Woche sind, glaube ich, so 85%.
85% plus?
In einer Woche.
Und ich mit meinen, dann bist du der Meister und ich bin der Schüler.
Ja, noch ist davon nichts realisiert. Das sind alles Buchgewinne. Da ist nicht eine Mark auf dem Konto.
Ja, gut.
Ja.
Abgesichert?
Jein.
Tja, und da haben wir auch schon die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Denn heute reden wir über Risiken und Risikomanagement. Aber bevor wir das tun, beginnen wir mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Was hast du denn letzte Woche Schönes gemacht?
Ja, ich war eigentlich ganz schön fleißig. Ich habe mir neben der Börse habe ich mich damit beschäftigt und beschlossen, ich mache ein neues Side-Business für mich auf. Also ich will einfach nur einen neuen Einkommensstrom erzielen.
Oh, ich liebe Einkommensströme.
Ich auch. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich sehe alle Nase lang in meinen Newsfeeds und in meinen TikToks und in meinem Hast du nicht gesehen, dass man auf Amazon oder mit Amazon und das Platzieren von Musik auf Amazon, dass man damit Geld verdienen kann. Indem ich einfach Musik bei Amazon in einem Video hochlade.
Du meinst bei YouTube?
Bei YouTube, was habe ich gesagt? Bei Amazon, ne? Amazon. Ja, Quatsch. Also bei YouTube natürlich. Ich mache ein Standbild, ich hau da Musik drunter, die Leute klicken das und hören das und finden es gut. Und das mache ich jetzt auch.
Und damit kann man Geld verdienen?
Das weiß ich noch nicht. Aber sagen alle und ich werde berichten, ob es geht.
Berichtet, wie es geht.
Ja.
Weil das klingt
einfach. Wenn das alle behaupten, dann probiere ich das mal. Dann nehme ich mir jetzt auch, kommt der Dienst, weil die Weihnachtszeit, da habe ich ein bisschen Zeit. Also probiere ich da mal ein paar Videos zu machen, ein paar Musikvideos sozusagen und dann mal sehen, was passiert.
Okay, okay. Was noch?
Ich bin gespannt. Ja, und ich habe beschlossen, dass ich anfange, Sparpläne mir einzurichten für mein 5 Jahre bis Tschüss Depot. ich wollte erstmal eigentlich nur bei Optionsscheinen oder überhaupt, also bei In-N-Out und immer kaufen und verkaufen und bla und überhaupt und so hochtraden bleiben. Aber ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn ich ein paar solidere Geschichten nebenher aufbaue. Denn zumindest mal für das nächste Jahr oder übernächstes Jahr, weil ich glaube, im nächsten Jahr gibt es ein paar Branchen, die überproportional steigen werden. Das wäre für mich die Reisebranche. Das wären die Online-Bezahldienste sozusagen. Und es ist auch die Chip-Industrie, die Halbleiterindustrie. Und demzufolge habe ich mal geguckt, was ist denn da das Beste, was man so kaufen kann? Was könnte am nächsten Jahr aus meiner bescheidenen Sicht für mich am besten gehen? Und habe beschlossen, ich kaufe PayPal, Lufthansa und Nvidia im Sparplan. Und zwar regelmäßig im Monat für über alle drei für 500 Euro. Aufgeteilt 200 Euro Nvidia, 150 Lufthansa, 150 PayPal. Das mache ich jetzt erstmal die nächsten 13 Monate, also bis 31.12. nächsten Jahres. Dann schauen wir mal weiter.
Von deinem noch 5-Jahres-Depot oder von deinem privaten?
Nö, 5-Jahres-Depot. Ich mach das mal. Ich baue das mal auf. Dann sind da im nächsten Jahr, bis im nächsten Jahr sind da dann einem Sinn 6.000, 6.500 irgendwie plus hoffentlich ordentliche Gewinnzuwächse, weil ich glaube, dass die Branche nächstes Jahr abgehen. Mhm. Und ich rechne mal das Doppelte wenigstens. Also allein mit diesen Aktien im Sparplan hoffe ich, keine Anlageempfehlung hier, ist meine Sache, dass ich das im nächsten Jahr mit einer hohen zweistelligen Gewinnrate im Depot ablesen lässt.
Mhm. Was ja. Noch?
Ich finde, das langt. Und ich habe BioNTech beobachtet und bin ganz excited, dass es endlich so läuft, wie ich es mir vorstelle.
Ja.
Okay, es läuft weit besser, als ich mir je gedacht habe. Nein, das vielleicht auch nicht, aber ich finde es gut.
Ach, gesagt, du wusstest das.
Nein, das wusste ich nicht. Ja, ich habe es gehofft.
Vielleicht ein bisschen vorausgeahnt. Habt ihr ein Pech, dass ihr sein verschlagenes Gesicht nicht sehen könnt an dieser Stelle? Was habe ich letzte Woche gemacht? Ja. Ich habe Matthias auf Discord geholt.
Ja, ich bin zwar immer noch nicht so sicher, was ich da eigentlich soll, aber ich find's gut.
Das bedeutet, wenn ihr ab sofort auf unseren Discord-Server kommt, den Link findet ihr auf unserer Homepage www.siebenstellig.com, dann könnt ihr dort ab sofort, wenn ihr Fragen stellt, nicht nur Antworten von mir kriegen, sondern auch vom Meister höchst selbst. Wie geil ist das denn?
Ich heiße Siebenstellig.
Er heißt dort Siebenstellig.
Und du?
Ich heiße Maximum Live / Max. Vielleicht, slash Max. Aber ich bin Admin, vielleicht benenne ich dich noch um in siebenstellig / Matthias. Mal gucken. Auf jeden Fall habt ihr dort die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Vielleicht Gerüchten zufolge werden wir dort auch ein paar Mal in die Gesprächskanäle reinkommen und mal ein bisschen mit euch quatschen, ein bisschen Webcam anmachen oder aus, wie auch immer. Und mal ein bisschen über Geld sprechen. Das macht immer Spaß. Ja, gerade so in den Abendstunden, wenn die Börse zu ist. Da kann man so machen. Oder was auch vielleicht geil wäre, so die letzte halbe Stunde vor Börsenschluss, wenn man irgendwie, du erinnerst dich, eine kleine Anekdote, wir hatten mal einen Optionsschein gekauft, ich weiß gar nicht, war es Tesla?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du erzählst.
Es war ein Optionsschein auf jeden Fall und den haben wir am Intraday, also im gleichen Tag, haben wir den dreimal gekauft und wieder verkauft, weil immer rauf, runter ist. Und da haben wir wirklich so die letzten Minuten vor Börsenschluss haben wir gesagt, okay, verkaufen wir jetzt noch? Wir müssen gleich noch verkaufen. Und dann hingen wir wirklich hier zusammen mit dem, wie sagt man so schön, so Finger am Abzug. Und haben wir, okay, warte, okay, die Börse ist noch zwei Minuten offen. Okay, noch 1:30. Oh, er ist doch gestiegen. Oh mein, verkaufen wir jetzt? Ja, komm, wir verkaufen. Zack, so 30 Minuten vor Börsenschluss nochmal verkauft. Oh, war das spannend.
30 Sekunden,
genau. Das war spannend.
Das war's.
Vielleicht machen wir, ja, wenn sich so eine Situation ergibt, mir sowas ja auch nochmal live.
Wer weiß. Lässt sich nicht planen.
Ihr werdet es nur mitbekommen, wenn ihr auf unserem Server seid.
Auf jeden Fall.
Dann solltet ihr dort draufkommen. Klickt jetzt. Wir warten so lange.
Ja.
Klicken. Nein, okay. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe BioNTech verkauft, weil meine Gewinnerwartung von 10% übertroffen wurde. Und dementsprechend bin ich raus. Ja. Bin ich auch zufrieden mit. Ja? Also man, ganz, ganz viele Menschen.
Wie viel Prozent hast du denn jetzt gemacht?
Mit dem Trade? 10%.
Ja,
ich bin ja zweimal rein und raus.
Ah,
ja, ich vergaß. Ich habe einmal 10% gemacht, dann bin ich wieder rein, dann habe ich jetzt nochmal 10% gemacht. Ganz viele Menschen, wenn sie jetzt in der Situation wären, in der ich jetzt gerade bin, würden sich total ärgern. Ah, warum bin ich nicht drin geblieben wie Matthias? Dann hätte ich jetzt auch so viel Kohle. Aber ich bin total happy, weil meine Erwartungshaltung wurde erfüllt. Und das ist das Wichtige.
Korrekt.
Hätte auch anders laufen können.
Sie.
Was habe ich noch gemacht? Ich habe noch einen weiteren Call gekauft, nämlich PayPal. Und wieder verkauft. Und so habe ich den gestern Nachmittag, irgendwann habe ich den gekauft bei 24 Cent Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, über Nacht wurde er verkauft bei 27 Cent. Sind nochmal 10
Warum PayPal? Plus.
Warum PayPal? Weil die so nach unten geprügelt wurden. Also wenn man sich mal den Kurs anschaut, die standen ja schon mal bei, ich weiß gar nicht, was ist denn der Maximalkurs gewesen, wo die waren?
$280
irgendwie sowas in der Größenordnung. So, und wenn wir jetzt mal in Euro gucken, dann sind die es bei 160 oder so. Also ja, weit unter Wert, den die haben. Auch wenn man sich das KGV mal anguckt, momentan, wie die bewertet werden. Ja, und dementsprechend ist da eine technische Gegenreaktion gar nicht mal so unwahrscheinlich gewesen. Plus, dass das Ganze jetzt wieder wächst, weil ganz viele Leute ihre Kaufchance wittern.
Und warum technische Gegenreaktion? Woran hast du ausgemacht, dass das nicht noch weiterfällt, weil es die ganze Zeit fällt? Never catch a falling knife?
Naja, du hast gesagt, kauf das.
Ah, liebe Zuhörer, darauf wollte ich hinaus, nicht, dass er mich erwähnt, sondern dass sich der liebe Max nur halb so viele Gedanken gemacht, wie er es hätte machen müssen.
Das ist richtig, ich bin ja auch noch am Lernen.
Ja, jetzt habe ich dich erwischt. Okay, es tut mir leid, ich habe ihn vorgeführt. Das ist aber, es ist total wichtig, dass wenn wir kaufen oder verkaufen, wissen, warum wir es tun.
Warum haben wir es denn getan?
Wir haben es getan, weil PayPal jetzt an einer unteren Widerstandszone steht, mehrmals abgeprallt ist und die scheinbar für den Moment hält, und das macht die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir einen kleinen Rebound erleben. Wie nachhaltig der wird, das steht auf dem anderen Blatt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest mal ein paar Prozentpunkte in die in uns vorgesehene Richtung gehen, sprich nach oben, sind sehr wahrscheinlich, und diese paar Prozentpunkte wollen wir auf dem Optionsschein mitnehmen.
Ich liebe es, wenn er das tut. Ebenfalls habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich über das Thema Sparpläne fürs kommende Jahr mir Gedanken gemacht habe. Letztes Mal hatte ich ja zwei Firmen im Gespräch, nämlich Meta und Freenet. Mhm. Bei Meta bin ich auch nach wie vor geblieben.
Ich nicht.
Da haben Matthias und ich heute schon ein bisschen über das Metaverse gesprochen, aber er hat den Sinn noch nicht so richtig erkannt.
Nein.
Da drin. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, bei Meta werde ich auf jeden Fall bleiben. Bei Freenet bin ich erstmal raus. Auch eine aus der Reisebranche, da hat Matthias und ich vorhin uns auch drüber unterhalten, er hat sich ja gerade für Lufthansa entschieden. Ich glaube, ich werde mir TUI jetzt diese Woche nochmal genauer anschauen. Ja,
das ist auch eine gute Idee, das ist tatsächlich so eine Alternative, wo ich überlegt habe, TUI oder Lufthansa. TUI hat eigentlich mehr Potenzial, aber TUI hat auch noch mehr Baustellen.
Ich habe mit TUI schon mal ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, und zwar habe ich die schon mal ordentlich gekauft bei 2 Euro das Stück. Sie sind dann gestiegen irgendwie auf 3. Dann kam die Nachricht, dass die eine Kapitalerhöhung machen, also quasi neue Aktien ausgeben. Und ich habe Kaufoptionen gekriegt für, ich glaube, es waren 1,20 € je Aktie.
Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, es war nicht dieses Kursniveau, aber es ist egal. Es war irgendwie unter 5 Euro alles, ja.
Irgendwie so war
es, ja. Mörderisch gelohnt.
Oder 2,10 €. Auf jeden Fall ganz günstig konnte ich neue Aktien kaufen. Und da habe ich richtig zugeschlagen. Da hatte ich dann am Ende fast.
Ich weiß nicht, war das nicht dieses Jahr im Sommer irgendwie? War das nicht im Mai? Ist ja egal.
Irgendwann während Corona. Ja. Und ich hatte eine große Aktienzahl gegen Ende. Und ich habe verkauft, ich glaube, bei 5,60 € oder sowas wieder.
Ja. Ja, ich damals auch. Das war leider nicht das 5-Jahre-Depot, aber das macht nichts.
Das war gut. Da habe ich meine BAföG-Rückzahlung habe ich damit gemacht.
Ja, ich bin damals ausgestoppt worden, aber auch ordentlich mit Gewinn.
Das war schon schön.
War der Erste, der drin war von uns da allen.
Dann habe ich noch was. Und zwar habe ich was sehr Spannendes gelernt. Ich habe ja letztes Mal von dem Buch erzählt, das ich gerade lese. Reicher als die Geissens von Alex Fischer. Und das habe ich ja schon mal gelesen vor Ewigkeiten, aber irgendwie wohl nicht so aufmerksam. Diesmal habe ich es mir nochmal sehr bewusst auch gehört. Und da gibt es ein Tool drin, das beschrieben wurde namens der Geldmagnet. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Da werde ich auch bestimmt nochmal ein Video drüber machen oder ein TikTok oder irgendwas. Grob zusammengefasst, was heißt das? Man richtet sich ein Konto ein und von allen Geldeingängen packt man da eine gewisse Prozentzahl drauf und geht niemals ran. Schmeißt die Karte weg, löscht den PIN und den TAN, geht niemals ran. Der Sinn davon ist einfach nur, dass man also es ist hauptsächlich psychologischer Natur, weil man immer mehr Geld hat. Dadurch. Es ist natürlich nicht investiert. Da bin ich am Überlegen, ob ich das anders gestalten soll oder nicht. Er sagt, ja, man ist entgegen ein Gewinne, wenn man dieses Geld nicht anlegt. Aber der psychologische Faktor ist nicht zu unterschätzen, den man davon hat. Man selbst im Notfall, man geht da nicht ran. Niemals. Und dadurch hat man immer mehr Geld und dadurch zieht man immer mehr Geld an. Und Geld anziehen finde ich gut. Und darum heißt es Geldmagnet. Und das finde ich sehr spannend. Und das bin ich am Überlegen, ob ich das einführe bei mir.
Das Gesetz der Anziehung.
Mhm. Mhm. Und den letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, das ist weniger was ich gemacht habe, sondern eher was passiert ist und wo ich dachte, da kann man den Podcast hier nutzen, um euch das mitzuteilen. Und zwar wurde ja, also wir nehmen diesen Podcast heute auf am 25.11., das heißt gestern ist der Koalitionsvertrag gedroppt worden von der Ampelregierung und den habe ich mir sehr aufmerksam durchgelesen. Und da ist eine Sache drin, die für uns alle sehr relevant ist. Und zwar wird der Sparerpauschbeitrag erhöht. Mhm. Von Also was ist das erstmal? Normalerweise muss man ja auf Kapitalgewinne, wie zum Beispiel Dividenden oder Zinsen, Buchgewinne etc., wenn man die realisiert, Steuern zahlen, Abgeltungssteuer 25% und gegebenenfalls Finanztransaktionssteuer. Es gibt aber einen Freibetrag, den man nicht versteuern muss an Gewinn. Der betrug bisher 801 Euro pro Jahr. Bei Ehepartnern 1.602 Euro und der wird jetzt erhöht auf 1.000 Euro pro Person. Das heißt, man kann mehr steuerfrei investieren. Für Großinvestoren wie dich nicht so wichtig, aber für den kleinen Sparer, der anfängt, gerade wenn man halt mit ETFs oder vergleichbaren Geldanlagen anfängt, ist das durchaus sehr interessant. Das heißt, ihr könnt 200 Euro Gewinn steuerfrei mehr machen pro Jahr.
Geiles Geld.
Ja, und das war's mit meinem Rückblick. So, wir haben gesagt, aus meinem Buch, das ich letztes Mal von meiner Amazon-Wishlist geschenkt bekommen habe, 365 Wege zum Millionär, werde ich jede Folge eine weitere Weisheit vorlesen. Das habe ich gerade festgestellt, ich habe das Buch noch nebenan liegen. Aber ich habe es mir vorhin schon mal durchgelesen, was drin stand bei Nummer 2. Darum kann ich es zwar nicht wörtlich, aber inhaltlich wiedergeben.
Ich bitte darum.
Und zwar bestand diese Weisheit, ich habe es vergessen.
Wie wär's, wenn du sie holst?
Ich pausiere mal kurz. Oder nee, du kannst so lange was reden.
Ja. Hier ist Zeit für Ihre Werbung.
Ich mute mich mal kurz in der Zwischenzeit. So.
Ja, ich leite auf jeden Fall schon mal über zum Thema Stop-Loss, was ja eigentlich in unserem Podcast heute auch so das Hauptthema sein soll und wird. Und Max guckt gerade, ob hier alles runterfällt. Es sieht so aus, er muss da händisch ran. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sind live dabei. Hier ist nichts geschnitten. So, Stop-Loss. Wofür ist es da? Es ist, glaube ich, jedem sagt der Name was. Mittlerweile, wir haben ja gesagt, ihr sollt als Hausaufgaben auch schon mal die Grundbegriffe der Börse studieren. Und das Stop-Loss dient dazu, unsere Verluste zu begrenzen. Nämlich das Verlieren, das Lossen zu stoppen. Wie setzt man sowas? Wofür ist das? Also wie macht man das? Man macht es natürlich, man setzt so einen Stop-Loss so eng wie nötig, aber natürlich auch so groß wie möglich, damit man eben die Schwankungsbreite beziehungsweise respektive man Raum hat für Kursbewegung und nicht gleich beim kleinsten Ausschlag, denn die Börse geht nun mal nicht linear, beim kleinsten Ausschlag an dieses Stop-Loss-Limit rankommt und dann verkaufen muss, zwangsläufig. Das macht dann der Computer für uns. Das ist wichtig, so etwas zu haben und sich damit auseinanderzusetzen, weil es uns eben schützt vor größeren Verlusten, im Zweifel auch für kleineren, das hängt ja von unserer Risikofreude ab, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir nicht unser ganzes mühsam aufgebaute und ertradete Vermögen verlieren, weil wir nicht daran gedacht haben, so etwas zu setzen und damit jeden Tag oder jede Stunde reingucken, wie unser Vermögen schrumpft und nichts dagegen tun können. Denn so ist damals oder überhaupt so entstehen auch viele Börsencrash, respektive so haben viele Leute gerade in Deutschland in der Dotcom-Blase damals ihr Geld verloren bei Cargo, Lifter und Co., weil diese Aktien so gehypt wurden, dass jeder auf diesen Zug aufgesprungen ist und noch bei so absoluten Höchstständen nochmal einen draufgelegt hat und der Kurs stieg und stieg und stieg und dann ist das Ganze in sich zusammengefallen und das Ganze viel. Und der deutsche Durchschnittssparer, der damals an die Börse kam, hat dem einfach nur achselzuckend zugeguckt und hat gedacht, oh scheiße, ich verliere mein ganzes Geld, soll ich jetzt noch verkaufen? Oh, schon wieder 10%, ach scheiß drauf, jetzt kann ich's auch aussitzen, jetzt ist eh egal. Und das ganze Geld war quasi weg und kam im Fall der Dotcom-Blase auch nie wieder. Und das zu vermeiden, setzt man ein Stop-Loss. Und dieses Stop-Loss kann man auf verschiedene Arten platzieren, also wertmäßig auf verschiedene Arten. Technisch natürlich hängt das von eurer Trading-Plattform ab, von eurem Broker, wie ihr was wo eingeben müsst. Darauf gehe ich aber jetzt nicht ein, sondern es geht darum an, welchen Wert nehme ich oder wie finde ich den Wert raus, wo ich so ein Stop-Loss-Limit setze. Und das erste ist natürlich ganz individuell und damit aber auch irgendwie ein Stück weit das willkürlichste, aber durchaus legitime, nämlich das persönliche Ermessen. Ich investiere einen Betrag und sage, also pass auf, ich habe hier irgendwie 1.000 Euro und ich bin nicht bereit, mehr als 50 Euro zu verlieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Ist mir einfach zu doof, ist mir viel zu viel Geld. Ja, also die Börse soll machen, was sie will, aber 50 Euro minus ist Schluss, sprich bei 950. Also wäre mein Stop-Loss quasi die 50 Euro und die ist dann natürlich abhängig vom Kurs und von der Positionsgröße, die ich habe, vor allen Dingen. Und die Positionsgröße und der Kurs bestimmen dann sozusagen, wo ich wieder rausgehe, beziehungsweise wo ich den Wert setze, die Verkaufsorder, die Stop-Loss-Order, damit ich maximal 50 Euro verliere und nicht mehr. Das ist allerdings sehr unabhängig von irgendwelchen Charttechniken, Börsenkursverlaufen, Widerstandslinien oder sonstigen Befindlichkeiten. Denn ihr erinnert euch, wir haben irgendwann mal gesagt, der Kurs an der Börse hat alles, da ist alles beinhaltet, ja, der verkörpert alles, ja, der Kurs hier und jetzt, der gemacht wurde, hat bereits alles inkludiert, was irgendwie zu dieser Aktie relevant ist. Und das sollte man vielleicht auch berücksichtigen. Und so gibt es zwei weitere Arten. Die eine ist abhängig von der Depotgröße, geht also nicht ganz ins Willkürliche, aber immerhin vom Gesamtrisiko meines Depots aus, indem ich in der Regel sage, das ist so ein Richtwert, 2-3% meiner Depotgröße setze ich maximal ein als Risiko und damit als Stop-Loss, damit ich nicht mein Vermögen verliere. Bedeutet, wir müssen ja eigentlich nur im Schnitt mehr positive Trades machen als negative. Und wenn ich 3-4 Mal negativ war, gehe ich davon aus, es kommt mir auch was Positives, das kann ich dann laufen lassen, sodass ich die Verluste nach unten begrenze und nach oben eben laufen lasse, um dieses Risiko, was ich habe, dann auch nach oben einfach anpasse und das Ganze wieder ausgleiche. Und die dritte Variante ist die interessanteste, denn dann kommen wir ins technische Trading hinein. Da machen wir, wie ich schon eben mal andeutete, der Stop-Loss abhängig von der tatsächlichen Schwankungsbreite im Markt, sprich von der Laune des Marktes. Und diese Laune beschreibt sich als Volatilität. Die kann man auf den Gesamtmarkt beziehen, die kann man auch auf jede einzelne Aktie beziehen. Und diese Volatilität muss ich kennen. Denn nur wenn ich sie kenne, weiß ich, wie ich damit umzugehen habe und wie ich diese Volatilität auch zur Anwendung bringe im Sinne eines sinnvollen Limits, was ich setze, um nicht innerhalb dieser normalen Volatilität, also innerhalb dieser Laune des Marktes, als Spielball des Marktes rausgeschossen zu werden. Das wollen wir ja gerade nicht. Wir müssen also quasi kurz außerhalb dieser Volatilität liegen. Und die Frage ist, wo ist das? Und wie kriege ich das raus? Aber bevor wir da jetzt noch weiter einsteigen, gebe ich Max der mittlerweile. Ja, da ist die Gelegenheit, fast zur richtigen Stelle in diesem Podcast seine Weisheit für Millionäre
kundzutun. Reiß ich ja quasi schon direkt raus wieder aus dem Thema. Aber das wir machen es trotzdem. Die zweite Weisheit lautet: Suchen Sie nicht nach Entschuldigungen, warum Sie aus Ihrem Geld noch nicht mehr gemacht haben. Egal, ob mit 50, 100 oder 1.000 Euro im Monat, mit welcher Summe Sie starten, ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass Sie starten. Ansonsten schauen Sie im Rentenalter auf ein Leben mit lauter verpassten Gelegenheiten zurück.
Viva.
Ja, ne? Ja. Das ist wieder der Spruch. Es gibt jeden Tag Gelegenheiten.
So ist es.
Und selbst wenn man nur wenig Geld hat, klein anfängt, man kann sie trotzdem nutzen. Aber wenn man aus Angst oder Sorge oder warum auch immer einfach nichts macht, stattdessen, dann irgendwann ist der Zug halt abgefahren.
Ja, und wir machen zumindest mal aus den nächsten 5 Jahren was. Oh, das sind ja nicht mehr ganz 5 Jahre, sondern nur noch 5.327 Anrufe bis dahin. Und da hoffen wir mal, dass wir das Maximum draus machen. Aber diejenigen von euch, die vielleicht noch jüngeren Alters sind und noch ganz viele Lebensjahre vor sich haben, die glauben vielleicht jetzt noch nicht, wie hoch der Zinseszinseffekt ist eurer Anlage. Aber wenn ihr jetzt anfangt und sei es nur mit 25 Euro im Monat, werdet ihr in 40 Jahren zurückgucken und werdet Gott danken, dass ihr angefangen habt.
Wohl wahr.
So, und jetzt gehe ich wieder zurück zu unseren Stops. Also, wichtig ist, dass wir die Volatilität des Marktes kennen oder unseres Basisinstrumentes. Und wir reden dann von sogenannten Volatilitätsstopps, so wäre der Fachbegriff, aber letztendlich vom Stop-Loss-Limit, aber wir reden dann vom Volatilitätsstopp, weil das sind eigentlich die sinnvollsten. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen, ich sagte schon, ein Maß für die Volatilität. Das ist das Erste. Dann brauchen wir eine gewisse Sicherheitsspanne, also ein Sicherheitsmultiplikator, damit wir auch über diese normal im Markt vorherrschende Volatilität hinausgehen können und safe sind, nicht als Spielball des Marktes irgendwann innerhalb dieser Volatilität rausgekegelt zu werden. Und wir brauchen einen sogenannten Kursanker, ist einfach nur ein Kurs, ein Bezugspunkt, wo wir unser Stop-Loss-Limit aufhängen und sagen, ab hier rechnen wir. So, wenn wir die drei Sachen haben, können wir loslegen. Und es gibt zwei Arten, die Volatilität im Grunde zu messen. Da gibt es auch Tools für an der Börse. Das eine ist eigentlich, ist der Klassiker, wird aber nicht benutzt. Erzähle ich auch gleich warum. Das ist die sogenannte Standardabweichung. Was ist das? Das ist nichts anderes als die Veränderung der Schwankungsbreite um den Mittelwert einer Kursreihe. Klingt jetzt komplex, heißt aber, ich nehme den Durchschnitt meiner Kurse und schau mal, wie weit ist das nach oben und unten abgewichen, nehme davon wieder den Durchschnitt und habe dann irgendwie zwei Linien, die mir das nach oben, nach unten begrenzen. Rein analytisch, rein technisch, ein typischer Indikator dafür sind die sogenannten Bollinger-Bänder, falls ihr das schon mal gehört habt. Da kann man so eine Standardabweichung verschiedener Art einstellen und dann werden diese Bollinger-Bänder höher oder enger, je nachdem. Und geben dann eben diese Standardabweichung von diesem Mittelkurs wieder. Das ist an sich ein sehr guter Beginn, aber eben nur ein Beginn, denn es reicht für uns Profi-Traders, die ihr ja auch bald seid, nicht aus, weil die Standardabweichung berücksichtigt keine Gaps. Was sind Gaps? Gaps sind Kurslücken. Die entstehen, wenn ich quasi von heute auf morgen innerhalb der Schwankungsbreite von zwei Tagen eine Lücke habe. Ich schließe heute einen Kurs bei 11 Euro, um was zu sagen, aber morgen beginnt er bei 15. Dann habe ich ein Vakuum zwischen 11 und 15. Da ist nichts passiert. Da gab es kein Trading dazwischen. Da ist keine Schwankungsbreite gewesen zwischen heute und morgen und der Kurs hat gleich höher eröffnet. Das berücksichtigt die Standardabweichung leider nicht. Und deswegen hat ein schlauer Mensch diese Kurslücken, diese Gaps mit berücksichtigt, in der Formel der Standardabweichung mit verwurstelt. Und herausgekommen ist die sogenannte wahre Schwankungsbreite des Marktes, die sogenannte ATR für Average True Range. Und die hat der Herr Wilder erfunden. Und da sind wir der Sache schon sehr heiß auf der Spur. Diese ATR lässt sich für alles darstellen. Also ihr braucht halt einen Börsen, ein Chart-Tool, hatte ich ja schon mal erwähnt, aber das ist ein Standard-Indikator der ATR. Der gibt euch einfach die Schwankungsbreite an. Dann braucht ihr einen Multiplikator zu dieser Schwankungsbreite und dann braucht ihr den Anker und könnt loslegen. Wie finde ich jetzt den optimalen Ein- und Ausstiegspunkt? Da gibt's erstmal, okay, andersrum. Fangen wir mal mit dem Kursanker an. Der Kursanker ist entweder, wenn ihr einen Linienchart benutzt, ein Hoch, ein lokales Hoch, ein lokales Tief im Kurs, oder sofern ihr Candlesticks benutzt, die Schlusskurse eines Candlesticks. Warum Schlusskurse? Naja, weil erst beim Schlusskurs sich die Candle, ne, diese Kerze voll ausgebildet hat und das Muster sozusagen, die Formation sich damit für diese Zeiteinheit gefestigt hat und erst dann ist sie zuverlässig. Deswegen nehmen wir Schlusskurse und die sind natürlich umso zuverlässiger, je höher die Zeiteinheit ist. Sprich, eine 5-Minuten-Kerze ist nicht so aussagekräftig wie eine Kerze im Monatsstart, also wo eine Kerze einen ganzen Monat repräsentiert und das in der entsprechenden Zeitreihe. Die sind natürlich aussagekräftiger. Also je höher ich in der Zeiteinheit bin, desto zuverlässiger wären dann eben auch die Vorhersagen. Zumindest so sagt es die technische Analyse. Also Kursanker merken entweder ein Hoch, ein Tief oder der Schlusskurs einer Kerze. Nun kann man sich überlegen, wie sinnvoll ist das oder von der eigenen Risikobereitschaft abhängig, könnte man jetzt fragen, okay, wenn ich in einem Aufwärtstrend, und wir reden bei Trendfolgesystemen von Aufwärtstrends, natürlich können wir auch Negativtrends handeln, aber einfacher halber machen wir das, wir sind ja immer positiv und optimistisch, machen wir Aufwärtstrends. Wenn ich an einem Hoch, lokales Hoch, mein ATR, mein Kursanker setze und dann anfange zu rechnen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich grundsätzlich einen engeren Stop-Loss bekomme, als wenn ich es auch in einem Aufwärtstrend an einem lokalen Tief, wir haben ja öfter mal schon von Dips gesprochen, an einem Dip setze. Ne? Macht auch Sinn, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so eine Zickzackkurve nach oben, dann wird die gleiche Spanne nach unten etwas niedriger, wenn ich es an einem Hochart setze, also wenn ich die gleiche Spanne nehme und setze an einem Tief an, dann habe ich nach unten mehr Luft. Wie ihr das setzt, hängt am Ende des Tages von eurem Risikoermessen ab. Um aber ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es am geschicktesten ist, empfehle ich euch jetzt Folgendes. Ich empfehle euch, und das ist auch gleichzeitig eine Hausaufgabe, wie wir sie in jedem Podcast ja eigentlich haben, ich empfehle euch, dass ihr einen sogenannten Backtest macht. Was ist das? Wir haben euch gesagt, ihr solltet mal ein Musterdepot anlegen, ihr habt euer Trading-Journal, ihr sollt mal ein paar Trades machen, ihr sollt ein bisschen was im Depot haben, wo ihr dann reingeschrieben habt, okay, ich habe Aktien XY gekauft, weil erstens, zweitens, drittens, das habt ihr jetzt ein bisschen beobachtet und habt es womöglich auch noch im Depot. Und das, was ihr da im Depot habt, da baut ihr jetzt mal mit dem ATR, den Wert findet ihr raus, auf eurer Zeiteinheit, mit dem Kursanker, ein Hoch, ein Tief von einer Schlusskurse, ein Schlusskurs von einer Kerze und ein Multiplikator, der in der Regel zwischen 1,5 und 3 liegt. Bedeutet also 1,5 bis 3 Mal den ATR als Spanne. Das könnt ihr eingeben in eurer Charts und dann baut euch euer Chart-Tool sozusagen eine untere Linie, nämlich eure Stop-Loss-Linie, wenn ihr so wollt. Und diese Stop-Loss-Linie könnt ihr jetzt mal rückwirkend betrachten für die letzten 6, 8, 10, 12, 70 Monate, wie immer ihr das wollt, nämlich in der Zeiteinheit, wie ihr euer Trading-System aufbaut. Also ein Rückblick auf die Frage, was will ich in welcher Zeit mir wie viel verdienen, also auf eure Zeiteinheiten bezogen. Und dann schaut ihr mal, ob der Stop-Loss ausreichend war, um euch vor Kursverlusten zu schützen, respektive wo wäret ihr fiktiv ausgestoppt worden und guckt auch mal, wie viel Geld hättet ihr an der Stelle verloren und dann spielt ihr mal ein bisschen mit der Range rum und guckt, wie es für euch passt, wie safe das ist, wäret ihr überhaupt ausgestoppt worden, war da noch viel Luft nach unten, was wäre aber gewesen, wenn es mal einen Dip gegeben hätte, also spielt damit rum und kriegt ein Gefühl für die Zahlen dahinter. Der Stop-Loss soll euch vor großen Verlusten schützt. Er soll euch nicht vor den täglichen Schwankungen beschützen. Das passiert ja sowieso, sondern er soll euch vor außergewöhnlichen Kursbewegungen schützen. Ja, es gibt einen neuen, was Gott verhindern möge, 9.11. September. Ja, und wenn es dann richtig kesselt, soll der Stop-Loss greifen. Der Markt soll von mir aus 30% fallen, ihr verliert aber nur, weiß ich auch nicht, 10% oder was, spielt ja keine Rolle. Wo euer Limit liegt, davor soll euch der Stop-Loss beschützen, damit ihr dann zu Hause sitzen könnt. Die ersten 5 Minuten könnt ihr sagen, scheiße. Und dann werdet ihr sagen, Gott sei Dank, weil der Markt ist viel weiter gefallen, als ihr Geld verloren habt. Und das Geld, was ihr euch quasi gesaved habt dadurch, weil ihr den ganzen Kurssturz nicht mitgemacht habt, könnt ihr nutzen und sagt, jetzt steige ich neu ein, kauft das gleiche nochmal, aber nochmal 20% billiger als in dem Augenblick, wo ich ausgestoppt wurde vom Tag. Das ist der Sinn dahinter. Also, Hausaufgabe. Findet das ATR. Die True Average Range eures Basisinstrument, eurer Aktie in dem Fall. Macht einen Backtest mit dem Multiplikator 1,5, 2 und 3. Setzt es, ich würde konservativ angehen, bei einem lokalen Tief an in dem Trend. Und schaut mal an, wie die Linie aussieht, wann wäre da, ist der Kurs da mal reingedippt worden, ja, nein, vielleicht, was ist also da passiert im Rückblick und wie safe fühlt sich das an für die Zukunft, wenn wir mal prognostizieren, der Kurs geht weiter nach oben, genau im selben Verhältnis, wie er jetzt im Steigungswinkel gewesen ist, da sind wir, ne, Trendfolge, ihr erinnert euch, kurze, mittlere und langfristige Zeiteinheit nach oben geplottet, was kommt dann dabei raus? Und da schaut mal, was die True Average Range euch für Kurse geben würde, wenn ihr tatsächlich, wenn die auslösen würde, wie viel Geld würdet ihr real mit euren Positionsgrößen verlieren? Und dann hört mal in euch rein, ist euch das zu viel oder zu wenig? Also beispielsweise ein ATR von 3, ein Multiplikator von 3 im ATR, ne, gib mir jetzt doch sehr viel Geld verloren, nehme ich nicht, ich nehme lieber 1,5. Gucke ich aber bei 1,5, stelle ich fest, scheiße, werde ich in den letzten 3 Monaten, wäre ich da 3-mal ausgestoppt worden, na, ich nehme vielleicht 1,8, oh, das sieht gut aus, dann bin ich an allen, jetzt in der Historie betrachtet, für diese Aktie, wäre ich da safe und das wäre genau die Grenze gewesen, die jetzt immer gehalten hat. Und dann guckt ihr das in einer größeren Zeit an, hat einen, hältst da auch, dann passt. Also versteht ihr, ihr müsst da rangehen und rausfinden, wo liegt der ATR beziehungsweise wo liegt der Sicherheitsmultiplikator für diese Aktie und für euch, um das optimale Stop-Loss für diese Aktie und euch zu finden. Und ich sage bewusst für diese Aktie, weil die Volatilität ist natürlich für jede Aktie unterschiedlich. Es gibt Aktien, die bewegen sich quasi überhaupt nicht. Also die bewegen sich komplett seitwärts, einen halben Euro hoch, halben Euro runter und das ganze Jahr. Die werden sehr wenig Volatilität aufweisen. Guckt euch dagegen mal eine Tesla-Aktie an, die aktuell BioNTech, die an einem Tag 12% raufgeht, am nächsten Tag 8% runter. Wow, da wird es schon schwieriger, einen Stop-Loss zu setzen. Das sind richtig große Schwankungsbreiten. Aber deswegen ist es auch wichtig, diesen ATR immer individuell auf euer Investment anzupassen. Und ich habe nie gesagt, es ist einfach. Ich sage immer, Trading ist Arbeit. Und da seht ihr, das ist wieder ein Punkt, wo ihr viel Zeit mit verbringen könnt und müsst, um gute Trader zu werden. Traden ist Arbeit. Ja, nachmachen hilft und auch kopieren hilft und auch mitlernen, denn so lernst du ja letztendlich auch. Aber wenn du nachher selbstständig daran gehst, ist es Arbeit. Wer euch irgendwie mal suggeriert in irgendwelchen TikToks oder YouTube-Videos, hey, ich werde reich in 10 Minuten Methode erfunden, du musst nur das und das machen, alles Käse. Ja, es gibt sicherlich mal den einen oder anderen erwähnenswerten Tipp, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, aber am Ende des Tages musst du dich hinsetzen und überlegen, okay, wie passt das in mein System, passt das überhaupt, was bedeutet das, wenn ich diese Idee aufgreife, wo setze ich welche Limits, was ist mein Ziel, mein Price-Target, was will ich in welcher Zeit mit welchem verdienen und so weiter, das ist extrem wichtig und das bedeutet hinsetzen, Hausaufgaben machen. Und nur so kriegst du auch im Laufe der Zeit, je öfter du das machst, natürlich A, eine Routine darin, ist doch ganz klar. Das ist am Anfang ein bisschen mühselig und schwer. Nachher geht das in wenigen Klicks und auch mit wenig Aufwand. Also auf einen Blick kannst du das dann schon sehen. Aber am Ende des Tages wirst du dich hinsetzen müssen und Arbeit investieren. Von nichts kommt nichts. Das ist so. So, und wo wir jetzt gerade dabei waren, Bollinger Bänder. Standardabweichung kann man gut nehmen, um einen ersten Gradmesser zu haben, aber achtet dann darauf, wenn ihr zwischen ATR und Bollinger Bänder beispielsweise ein bisschen schaut, es ist nämlich nicht das gleiche, ich sagte schon, Bollinger Bänder, Standardabweichung, ATR, eben wahre Abweichung. Wenn ihr die wahre Abweichung in einem ähnlichen Bild haben wollt wie die Bollinger Bänder, dann benutzt ihr die sogenannten Keltner Bänder. Könnt ihr euch auch schreiben, ist nicht so wichtig, nur falls ihr mit solchen Tools gerne arbeitet, habt ihr davon schon mal gehört, die Keltner Bänder benutzen tatsächlich statt der Standardabweichung den ATR. Und wenn ihr euch nur auf den ATR beziehen wollt, dann habt ihr den sogenannten Chandelier-Ausstieg, das sind alles Begriffe, braucht ihr euch nicht merken, ist auch nicht wichtig. Es gibt noch andere Volatilitätsstops, es gibt den von Kaufmann, es gibt die Sicherheitsstoppzone von Elder, es gibt aufs Beta bezogene Trailing-Stops von Bolkowski, es gibt den Parabolic SAR von Wilder, SAR steht für Stop and Reverse. Also es gibt noch einige mehr, aber das sind spezifische Feinheiten innerhalb der wahren Abweichung sozusagen. Also wir reden tatsächlich über die Average True Range an der Stelle, über die wahre Schwankungsbreite des Marktes und die Kollegen haben sich da verschiedene Möglichkeiten, aufgetan, wie man das jetzt ja aus den verschiedenen Blickwinkeln vielleicht optimieren kann. Da muss jeder finden, was ihm beliebt. Wichtig ist für euch ATR merken, Multiplikator merken, Kursanker merken und das immer individuell auf jedes Basisinstrument. Und wenn ihr da ein bisschen gespielt habt, da seid ihr richtig weit vorne.
Da haut der Matthias mal wieder einen raus. Das war mal ein Flex. Ja. Super wichtig. Also gerade, ich glaube, wenn ihr diese Hausaufgabe macht zu Hause, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass ihr das Ganze nachvollziehbar macht. Also, dass ihr im Nachgang wisst, warum ist das jetzt wie passiert? Warum habe ich diese Entscheidung so getroffen? Ja. Warum habe ich den Wert da und da gesetzt und jetzt nicht da und da und da und da? Das ist, denke ich mal, das Wichtigste dabei, auch für den Lerneffekt.
Ja, also wichtig ist, dass ihr nachher ein Gefühl für eure Positionsgrößen, eure Verlustgrößen habt. Denn wenn dieser Stop-Loss greift, dürft ihr nicht überrascht sein. Ihr dürft nicht sagen, scheiße, das waren ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30% von meinem Investment. Ja, unter Umständen, wenn ihr das so gesetzt habt, seid euch nur bewusst, dass das so ist. Und seid euch auch bewusst über die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist das, dass das überhaupt passiert. Wenn es nämlich, und das ist leider, passiert das hier und da, mir und jedem anderen auch, passiert das immer wieder mal, du setzt einen Stop-Loss, im besten Wissen und Gewissen, sag ich mal, und kaum hast du ihn gesetzt, guckst du 2 Stunden später rein, denkst du, das Ding läuft noch irgendwie 3 Wochen und schwuppdiwupp bist du ausgestoppt worden, denkst du, was, ja, ist hier, was ist das für eine Scheiße?
Auch schon passiert, ja, ja. Mhm.
Und denkst, wieso bin ich raus, guckst auf den Kurs, der ist doch viel höher als vorhin. Und dann ist es ein guter Indikator, dass du dich offensichtlich vertan hast mit irgendwas. Und jetzt beginnt da wieder die Hausaufgabe, nicht ärgern, sondern gucken, what the fuck, was habe ich hier übersehen, was habe ich verkehrt gemacht, habe ich die Wohler nicht beachtet, habe ich keinen Multiplikator gesetzt, was habe ich gemacht oder nicht gemacht, wo war der Fehler? Und das ist so super essentiell für die Anlage, auch deswegen das Trading Journal, um nachzuvollziehen im Nachgang, was ist hier verkehrt gelaufen? Denn nur wenn ich das weiß, kann ich es doch für die Zukunft abstellen und sagen, okay, ja, ein Fehler, passiert, aber 2 Fehler, zweimal der gleiche, das sollte nicht passieren.
Was ich für euch nochmal rausgesucht habe, ist generell, was es alles überhaupt für Risiken nochmal gibt.
Oh, gut.
On top, ne? Mhm. Wir müssen über das war quasi der erste Teil des heutigen Themas, ne? Nämlich das Thema Stop-Loss. Wie, wann, wo setzt man das am besten? Wie findet man das raus? Ich bekomme auch ganz oft die Frage, und ich habe mal ein bisschen recherchiert, was sind eigentlich so die häufigsten Fragen über Aktien, die eigentlich bei Google so eingegeben werden? Und eine der häufigsten Fragen ist, was ist das Risiko bei Aktien?
Ja.
So, und da habe ich mal die Mühe gemacht und habe euch einfach mal so alle Risiken rausgesucht. Achtung, das sind jetzt sehr viele. Das liegt aber einfach daran, dass das ein sehr komplexes Thema ist. So, und da bitte auch nicht gleich erschlagen werden von dem, was ich gleich vorlese, sondern einfach nur berücksichtigen, dass es das gibt. Ich gehe die einfach mal durch, erzähle ein bisschen was dazu. Matthias ergänzt gegebenenfalls, wenn er was weiß dazu. Und ich fange einfach mal an mit dem Konjunkturrisiko. Es gibt etwas, das nennt sich Konjunkturzyklus. Ja, ganz grundsätzlich, das kann man sowohl auf Makroebene als auch auf Mikroebene ansetzen. Auf Makroebene ist das meistens auf eine Volkswirtschaft bezogen, im Sinne von, es gibt 4 Phasen eines Marktes, genannt die Konjunktur. Es gibt den Boom, es gibt den Abwärtstrend, es gibt die Depression, es gibt den Aufwärtstrend, es gibt wieder den Boom. Also das ist so eine wellenförmige Bewegung. Und das ist quasi die Makroversion davon. Das kann man aber auch auf kleinere Themen beziehen, wie zum Beispiel ein Produktkonjunkturzyklus, ein Produktlebenszyklus. Da gibt es das genauso. Es gibt manche Produkte, die verkaufen sich nur zu bestimmten Jahreszeiten. Ventilatoren.
Tannenbäume,
ja. Also, ne, das ist das Konjunkturrisiko, dass es einfach bestimmte Aktien gibt, bestimmte Unternehmen gibt, bestimmte Produkte gibt, die nur zu gewissen Zeiten Konjunktur haben, wie man so schön sagt. Also zu gewissen Zeiten nur gut laufen und zu anderen Zeiten laufen die halt schlecht. Einfach aufgrund der Natur, die sie haben. Wenn ihr in eine Ventilatorenfirma investieren wollt, dann wird die wahrscheinlich im Sommer viele Gewinne machen und im Winter wahrscheinlich nicht. Ganz einfach. Wir haben das Währungsrisiko. Das bedeutet, dass ja verschiedene Aktien auch in verschiedenen Währungen gehandelt werden. Und diese Währungen, die haben einen Wert im Vergleich zu anderen Währungen. Ihr habt das vielleicht schon mal in den Wirtschaftsnachrichten oder sowas gehört. Ja, der US-Dollar ist gefallen um, was weiß ich, wie viel Cent. Der Euro ist wieder stark momentan. Und das kann das kann sowohl positiv als auch negativ für euch sein. Wenn ihr zum Beispiel eine Aktie kauft in US-Dollar und jetzt fällt der Dollar im Vergleich zum Euro, dann bedeutet das, Matthias,
dass ihr Wertverlust hinnehmen müsst.
Ganz genau. Und andersrum kann es genauso sein. Wenn der Dollar jetzt steigt, dann bedeutet das, dass ihr einen Wertgewinn habt. Obwohl, da ist der Aktienkurs noch gar nicht mit einberechnet. Einfach nur aufgrund dessen, dass die Währung, in der das Ganze gekauft wurde, im Kurs gestiegen oder gefallen ist. Und dementsprechend gibt es das sogenannte Währungsrisiko, das es mit drin gibt. Muss man wissen. Wir haben das ist der Klassiker, wir haben das Schwankungsrisiko. Ja, also Kurse schwanken. Ja. Da haben wir, glaube ich, ausgiebig
drüber gesprochen. Volatilität haben wir ausgiebig drüber gesprochen.
Genau. Ja. Wir haben das Inflationsrisiko. Momentan ein gar nicht mal so unwichtiges Thema, wo die Börse momentan auch sehr stark drauf reagiert.
Ja.
Und zwar haben wir momentan eine stark steigende Inflation weltweit, die sich darin begründet, dass während der Corona-Pandemie ganz, ganz viele Staaten einfach viel mehr Schulden aufgenommen haben als sonst. und die Zentralbanken, deren eigentliche Aufgabe es ist ja, die Inflation bei ungefähr 2% zu halten, so viel neues Geld gedruckt haben, dass die einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Keinen anderen Ausweg gesehen haben, um aus der Situation zu kommen, als noch mehr Geld zu drucken. Und wenn wir eine gewisse Menge Waren X haben und dem gegenüber steht eine Geldmenge Y und die Geldmenge steigt in einem unausgeglichenen Verhältnis im Vergleich zur Warenmenge, dann verliert das Geld an Wert. Und das ist die Inflation. Und wir haben momentan eine Inflation, ich habe die genau, ist ja gar nicht mal 4,5% oder so. Also
irgendwie so, ja. Gigantisch viel.
Richtig viel momentan. Und das bedeutet eigentlich nur, dass euer Geld pro Jahr aktuell 4,5% seines Wertes verliert. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Aktie kauft, die 4,5% Gewinn macht, wir haben aber 4,5% Inflation, dann habt ihr eigentlich gar keinen Gewinn gemacht.
Ja.
Ja. Ist einfach so. Das müsst ihr berücksichtigen. Dementsprechend muss man noch mehr Rendite machen momentan, damit das Geld nicht an Wert verliert.
Ja, andersrum gesagt, ihr wollt 100 Flaschen Bier zu 1 Euro kaufen, habt ihr dieses Jahr noch gekriegt. Nächstes Jahr kriegt ihr nur 96 Flaschen für 100 Euro.
Ja, und so geht das jedes Jahr weiter. Mhm. Hat auch einen Vorteil, wenn man Schulden hat. Mhm. Ne? Denn da freuen sich die Länder auf der Welt gerade nämlich eigentlich drüber über die hohe Inflation. Denn da funktioniert das Ganze dann andersrum. Eure Schulden werden nämlich kleiner jedes Jahr, wenn wir eine hohe Inflation haben, ne? Logischerweise, weil das Geld 4,5% seines Wertes verliert pro Jahr. Dementsprechend werden eure Schulden um 4,5% kleiner dabei. Praktisch. Naja, aber ist ein Risiko, das wir haben. Das nächste Risiko ist das Klumpenrisiko. Klumpenrisiko bedeutet eigentlich Folgendes. Wenn ihr all euer Geld das kann man jetzt mehrfach auslegen, auf die gleiche Branche legt, auf die gleiche, das gleiche Asset legt, also zum Beispiel alles nur in Aktien und nicht in andere Sachen, wenn ihr alles nur in Investments aus einem einzigen Land legt, etc., also wenn quasi eine Klumpenbildung innerhalb eurer gesamten Asset Allocation, ist das coole Wort dafür, also eures Gesamtinvestment-Portfolios legt, dann besteht das Risiko, dass sollte genau dieses eine Land, diese eine Branche, diese eine Geldanlageart gerade aus was für Gründen auch immer negativ laufen, dass dann euer Gesamtvermögen negativ läuft, weil ihr es nicht ausgiebig diversifiziert habt. Also wenn ihr zum Beispiel all euer Geld auf Gold, in Gold investiert hättet, zum Beispiel, und jetzt kommt aber ein Matthias, der Alchemist, um die Ecke und hat rausgefunden, wie man aus Scheiße Gold macht, ja, dann ist das doof, dann habt ihr nämlich ein sehr großes Klumpenrisiko und dann wird euer Gold stark an Wert verlieren und da ihr nichts anderes außer Gold gekauft habt, dann habt ihr einen Verlust gemacht.
Und wie wirke ich dem entgegen?
Diversifikation. Also indem du zum Beispiel angenommen, ihr entscheidet euch, okay, ich will gerne Geld in Aktien investieren und zwar in 10 verschiedene Firmen und zwar Lufthansa, Airbus, Boeing, TUI, Ryanair und mir fällt mir gar nicht ein. Ja, also 10 ausschließlich aus der Touristikbranche. Und jetzt kommt die 5. Corona-Welle. Tja, dann ist doof. Hättet ihr nur zum Beispiel nur die Hälfte von diesen 10 Aktien in Touristik und Airlines investiert und die andere Hälfte in BioNTech, Pfizer, Moderna und Vergleichbares, ja, aber auch so wie Amazon, ja, oder Zoom oder HelloFresh oder sowas, ja, also irgendwelche Firmen, die von der 5. Welle profitieren, dann würde das sich das ausgleichen. Jetzt haben wir natürlich immer noch nur 2 verschiedene im Portfolio, das ist immer noch nicht optimal, das war nur ein simples Beispiel. Am besten wäre natürlich, wenn ihr 10 Aktien habt, wenn ihr 10 verschiedene Branchen mit drin habt und euch aus jeder Branche das Beste raussucht für euch, für eure persönliche Strategie.
Matthias, und das aus 6 verschiedenen Ländern.
Und das aus 6 verschiedenen Ländern. Ja,
genau. Mindestens. Also je breiter gestreut, umso besser.
Das genau. Ist
die Quintessenz. Da sind wir natürlich kein leuchtendes Beispiel eigentlich, nicht, weil wir ja nun eigentlich nur nahezu mit Optionsscheinen handeln und unsere Positionsgrößen im Moment eher sowas wie All-In ist. Also
das ist gar nicht wahr. Wobei mit meinem 5-Jahres-Portfolio ist das schon wahr. Das
stimmt. Ja, ich rede von was anderem rede ich nicht.
Aber mit dem Privaten habe ich noch andere Sachen.
Ja, darüber reden wir aber gar nicht.
Wir reden über
5 Jahre bis tschüss.
Okay, hast recht. Okay. Da sind wir kein leuchtendes Beispiel, macht das nicht so wie wir.
Ja. Das ist auch ein Grund, warum ich den Sparplan anlege.
Sehr klug.
Manchmal.
Als nächstes habe ich hier das Länderrisiko drin. Damit ist Folgendes gemeint. Wenn ihr in Aktien eines Landes aus einem bestimmten Land investiert habt und dieses Land hat gerade innenpolitische Probleme, Bürgerkriege, Klimakatastrophen, Flutwellen, Dürre, irgendwas anderes in die Richtung, dann ist dies ein Risiko für euer Portfolio. Ein aktuelles Beispiel wäre haben wir zum Beispiel in den letzten Monaten in China verfolgen können. Dort gibt es ein Länderrisiko oder hat sich das Länderrisiko stark gezeigt, weil die Kommunistische Partei einfach mal bei ein paar Firmen gesagt hat, nö, ihr dürft jetzt nicht mehr. Wir verstaatlichen euch oder ihr dürft jetzt ab sofort nur noch innerhalb Chinas handeln, nicht mehr außerhalb oder was weiß ich. Ja, blöd, wenn man da investiert war. Wir hatten ja auch diesen, wie hieß diese Immobilienfirma da? Evergrande? Was war da genau? Weißt du es gerade?
Nein.
Okay, aber ja, googelt das mal. Also, das ist so ein typisches Länderrisiko.
Die waren überschuldet, die konnten ihre Schulden nicht mehr bedienen. Ich glaube, das war der Grund. Das war eine Immobilienfirma, die haben so viel Geld aufgenommen und am Ende des Tages sind sie nicht alles losgeworden und sie mussten aber trotzdem ihre aufgenommenen Kredite bedienen und konnten es irgendwann gar nicht mehr, weil durch die Krise von Corona leider sich keine Käufer, Abnehmer, Mieter und so weiter gefunden haben in der Immobilienbranche, wie es üblicherweise gewesen wäre. Und das hat das ganze Kartenhaus zum Einsturz gebracht.
Das ist dann tatsächlich gar kein Beispiel fürs Länderrisiko, sondern das ist dann tatsächlich ein Beispiel fürs Unternehmensrisiko. Hm. Ja, denn Firmen können pleite gehen. Firmen können ein schlechtes Management haben. Managements können Fehlentscheidungen treffen. Firmen können überschuldet sein, etc. Wenn ihr Aktien einer Firma kauft und diese Firma, das Management dieser Firma trifft dumme Entscheidungen, dann habt ihr ein Problem. Und das ist ein Risiko. Das haben wir dann in diesem Beispiel sehr, sehr schön gesehen. Was wir auch haben, ist das Steuerrisiko. Es kann sein, dass sich in einem Land die Steuergesetzgebung ändert und dadurch Aktiengewinne oder irgendwas anderes plötzlich anders versteuert werden muss. Es kann zum Beispiel sein, dass zum Beispiel Deutschland ab sofort, wir hätten jetzt eine rot-rot-grüne Regierung bekommen und die sagen jetzt, ja, ab sofort muss man aber auf Aktiengewinne 80% Steuern zahlen. Ja, ist das doof. Wenn ihr in Aktien investiert seid, dann habt ihr nämlich ein neues Risiko euch ins Boot geholt, nämlich das Steuerrisiko in diesem Fall. Was haben wir noch? Wir haben das Liquiditätsrisiko. Das Liquiditätsrisiko besagt im Grunde Folgendes. Es passiert relativ selten, aber ist dennoch möglich. Wenn ihr eine Aktie verkaufen wollt, aber es findet sich gerade kein Käufer, dann könnt ihr diese Aktie nicht liquidieren und das nennt sich Liquidationsrisiko. Liquiditätsrisiko, so ist es richtig. Also, bei den meisten Papieren, die wir so handeln und die ihr wahrscheinlich auch so handelt, ist das ein Risiko, das wahrscheinlich nicht eintreten wird. Aber angenommen, ihr würdet jetzt auf irgendeiner kleinen ausländischen Börse irgendwo ein Wertpapier kaufen, das nur da gehandelt wird und das niemand kennt, dann kann es durchaus passieren, dass ihr nicht genug Käufer findet für eure Verkäufe.
Es passiert tatsächlich auf einer anderen Ebene bei uns auch ab und an mal. Denn die Banken, also die Emittenten unserer Optionsscheine, sind nämlich Schweine, alle wie sie da sind.
Oh, ich weiß, was du meinst.
Und ab und an sind die, ich sag dieses Wort nicht, sind sie so gemein, dass sie den Kurs einfach aussetzen.
Ganz schön böse.
Du willst also kaufen und oder verkaufen, weil es gerade eine günstige Gelegenheit ist. Und da sagt die Bank nur, oh nö, jetzt gerade nicht. Ich nehme den Kurs mal vom Markt, nichts geht mehr. Und dann sitzt du und wartest und kriegst keinen Kurs und kriegst keinen Kurs und kriegst keinen Kurs. Warum machen die Banken das? Um sich einfach einen Vorteil aus der Situation zu ziehen. Also wenn du jetzt zwar beispielsweise das absolute Kurstief erwischen würdest, theoretisch, du guckst und ein bisschen Chart und das Ding ist runtergerauscht und das kann überhaupt nicht mehr tiefer gehen. Und tatsächlich, es geht auch nicht tiefer. Es ist tatsächlich, du hast es analysiert. Es ist das absolute, der absolute Tiefpunkt. Der sagt, geil, jetzt gehe ich da rein. Da sagt die Bank, nö, jetzt nicht. Und dann geht der Kurs nach oben und noch ein bisschen nach oben, noch ein bisschen nach oben. Und irgendwann sagt die Bank, jetzt kannst du wieder. Damit sie ein bisschen von dieser Volatilität, von dieser Spanne und damit deinen möglichen Gewinn bei sich behält und nicht so viel bezahlen muss für die Optionsscheine, die sie dir verkauft oder zurückkauft. Die Schweine.
Tja.
Ja, passiert tatsächlich. Ist nicht wirklich tragisch, sage ich mal. Es ist nicht so, dass wir da so richtig zu Schaden kommen. Aber es ist schon manchmal doof, wenn du einen Cent mehr oder weniger bezahlst, als du eigentlich hättest zahlen können. Und das passiert dann doch öfter mal bei der einen oder anderen Bank. Ganz bekannt dafür ist die Citibank, Die macht das relativ häufig aus meiner Erfahrung. Also bietet allerdings auch ein riesiges Spektrum an Optionsscheinen. Auch wirklich gute Sachen, auch relativ fair bepreist oder berechnet. Aber die gönnen sich diese Auszeiten doch öfter als der Durchschnitt. Das muss man schon ganz klar sagen. Und wo wir schon bei den Banken sind, kauft nichts bei der DZ-Bank. Die DZ-Bank hat Spreads, die sind jenseits von gut und böse. Aber das nur ran.
Sehr hilfreich, dieser Tipp. Und das letzte Risiko, das ich rausgesucht habe heute, ist die Psychologie der Marktteilnehmer. Es kann sein, dass ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, ihr habt den Markt analysiert, ihr habt eure Checklist durchgegangen und ihr habt das sicherste Investment entdeckt. Ihr habt eine Aktie gekauft oder einen Optionsschein und ihr stellt fest, das will ich jetzt kaufen, weil das muss ja steigen jetzt, weil was auch immer für Faktoren alle dafür sind. Es kann aber sein, dass der Restmarkt das anders sieht. Und dann kauft ihr das und der Kurs fällt.
Die ganzen Reddit-Jünger, sage ich nur.
Zum Beispiel, ne? Das ist so ein typisches Beispiel für sowas, was da passieren kann.
Gegen alle Logik.
Dann versteht ihr die Welt nicht mehr, ja? Mhm. Aber aus irgendeinem Grund haben die meisten Menschen, waren halt nicht so klug wie ihr und glauben das Gegenteil von dem, was eintritt, und dann ist doof.
Aber dann greift die Marktweisheit, der Markt hat immer recht.
Der Markt hat immer recht. Tja, und ihr habt euch zum Glück abgesichert mit einem Stop-Loss.
Zum Glück.
Und das ist eine wunderschöne Überleitung aus dem heutigen Thema. Okay, das war heute ziemlich lang und ziemlich viel.
Ja.
Wir sind bei fast einer Stunde Redezeit. Aber ist, glaube ich, auch einfach ein super, super wichtiges Thema. Ist also, ne, hört euch die, wenn das ein bisschen viel war, hört euch die Folge gerne nochmal an. Oder einfach und nehmt euch einen Blog nochmal zu und schreibt nochmal so die wichtigsten Informationen raus. Das ist pures Gold, was ihr hier an Wissen bekommt. Ja,
und bei Fragen, ne, ihr wisst, meldet euch auf jeglichem Kanal. Wir sind überall erreichbar.
Also genau. Und eine letzte Sache muss ich noch ankündigen, bevor wir verraten, was nächste Folge passiert. Und zwar müssen wir schimpfen. Wir haben letzte Woche einen Doodle aufgesetzt.
Yeah.
Für unseren Börsenkurs, für unseren Börsenworkshop, den wir machen wollen. Der wurde sehr mäßig frequentiert beantwortet bisher im Vergleich zu den Followern und zu den Zuhörern und Hörerinnen, die diesen Podcast hören. Darum geht mal bitte auf den Link und beantwortet, weil sonst werden wir den Workshop nicht stattfinden lassen.
Ja,
dann hat
nicht. Wenn kein Interesse ist, dann nicht.
Ja, also das macht ihr bitte einmal. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, Themenwünsche, wir sind auf Discord zu erreichen.
Ich jetzt auch.
Matthias jetzt auch. Ihr könnt uns auf Instagram Nachrichten schicken und ihr könnt auf unsere Website gehen, www.siebenstellig.com, und uns dort auf unserem Kontaktformular eine E-Mail schicken und Fragen stellen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und reden nächstes Mal. Ja, nächstes Mal wird spannend. Da reden wir nämlich über die Jahresendrallye. Mhm. Was ist das denn?
Das verraten wir euch nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Ciao, ciao.
So, das war's für heute. Folgt uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube für viel mehr Verwegenes zwischendurch. Und denkt daran, Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist ganz was anderes. Bis zum nächsten Mal.